Glücklicher arbeiten. Das klingt verdammt romantisch. Ist es aber nicht, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und leider ist es so, viel zu viele fragen sich, wie werde ich diesen ewigen Stress los, bleibe gesund und leistungsfähig? Wie kann ich die Dinge beeinflussen? Wie bringe ich auch noch Zeit und Mut für eine Veränderung auf? Und nützen kleine Schritte überhaupt was? Oder will ich das gar nicht mehr? Und wenn nicht, was denn dann? Glücklicher arbeiten, das bedeutet für die meisten, selbstwirksam zu sein, Wertschätzung zu erfahren, für etwas Sinnvolles sein Bestes zu geben, am liebsten mit einem guten Team. Hallo, ich heiße Cornelia und du hörst hier in meinem Podcast Impulse und Inspiration für dein ganz persönliches glücklicher Arbeiten. Los geht's! Es geht heute um ein Generationendilemma und darum, was das mit Selbstführung zu tun hat. Darüber kannst du bitte gerne später in den Kommentaren dich mal äußern und dir Luft machen. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Okay, auf geht's. Wir steigen mal direkt ein. Letzte Woche kommentierte ich auf LinkedIn einen Post, der Stand heute 979 Reaktionen hat, davon 187 Kommentare. Ich bekam 25 Mal den Daumen hoch und 8 Antworten. Ich glaube, das ist in meiner Social-Media-Karriere bisher ein absolut positiver Ausreißer. Also jedenfalls, wer regelmäßig auf LinkedIn unterwegs ist, der weiß, dass das eine ordentliche Bilanz ist, so gesamt betrachtet. Und was glaubst du, worum es in diesem Post ging? Die Überschrift des Autors lautete: Und dann duzt der den Kunden? Ausrufezeichen. Der Autor beschwert sich darüber, dass LinkedIn langsam nerve, weil er täglich mehrere Anfragen von, ich zitiere das hier so ein bisschen frei von der Leber weg, von frisch gebackenen Vertriebsprofis bekäme, die ihm, der ein alter Hase ist, soweit es sein Profilfoto verrät, zeigen wollen, wie man Vertrieb mache. Und dann zitiert er den Text einer Direktnachricht, die er bekommen hat zur Anbahnung. Und in seinem Blogbeitrag beschreibt er recht amüsant, wie ich finde, wie sich ein sehr junger, sehr schicker Kundenberater in einer Flughafenlounge lauthals mit einem Kunden am Telefon unterhalte, den er duze. Und außerdem trage er das Hemd über der Hose, schreibt der Autor auch noch. Ja, ich habe das etwas amüsiert und irritiert gelesen. Ich hatte natürlich ein Bild und eine Hypothese im Hinterkopf und dann hatte ich Lust zu kommentieren. Und das lese ich dir mal vor, denn dafür gab es diese 25 Däumchen von überwiegend, laut Profilbild, jüngeren Lesern und Leserinnen. Also ich habe geschrieben, herrliches Thema, dass Sie, in Klammern okay, ich respektiere das, hier anstoßen. Ich bekenne mich mit meinem Hashtag gern per Du, denn es macht für mich keinen Unterschied und ich gehe davon aus, dass erwachsene Menschen es schon sagen, wenn sie das Sie bevorzugen. Das ist auch fein. Da haben wir es, das Generationenthema. Anrede und Staffage sind nur zwei Beispiele, die Befindlichkeiten auslösen. Ich glaube ja, es wird eine geringschätzende Haltung unterstellt und das triggert eben das Ego. Vertrieb soll einfach sein, die Generation Babyboomer und X, zuletzt daran zähle ich, arbeitet schließlich hart. Automatisierte Prozesse sind eine Folge der Digitalisierung und Social-Media-Kanäle eben auch Marktplätze. Wir können unser Nervenkostüm schonen, wenn wir das Duzen und den Ton zum Beispiel einfach als das nehmen, was es ist, ein Ausdruck von Stil des Anbieters, und ihn ziehen lassen, wenn man ihn blöd findet. Und so weiter und so fort. Ein Satz noch und dann ist meine Antwort damit auch zu Ende. Ich schreibe zum Schluss noch übrigens, wie wäre es mit einem Hashtag gern per Sie im Profil. Ich will dir, um das Bild zu komplettieren, noch 2, 3 Reaktionen vorlesen. Ein Management-Trainer immerhin schreibt, wenn ich jeden Vorstand und GF sofort geduzt hätte, was ich für eine unverschämte Respektlosigkeit halte, hätte ich als nächstes sicher auf dem Fischmarkt anheuern können. Heute ist es leider schon so weit gekommen, dass ich als Kunde in einem Autohaus vorab schon mal von 25-jährigen Verkäufern geduzt werde, ohne dass ich sie jemals zuvor gesehen hätte. Oder ein Leiter Personaltraining schreibt, Respekt ist eine tolle Sache, damit bezieht er sich auf meinen kleinen Post. In unserem Kulturkreis gibt es eine sehr spannende Innovation, wie wir diesen direkt für unser Gegenüber sichtbar werden lassen können. Hashtag gern per Sie, aber bitte verraten Sie es nicht weiter. Ich zumindest lese da so ein ganz bisschen freundlich gemeinte Ironie heraus. Naja gut, es gibt zahlreiche weitere Kommentare, manche regelrecht empört, andere ironisch, andere beziehen sich auch auf die Sache und sind konstruktiv. Ich konnte aber im Laufe des Threads herauslesen, worum es dem Autoren im Grunde genommen ging. Weniger um das Duzen oder Siezen, sondern um den Ton und den Inhalt, wenn er als potenzieller Kunde angesprochen wird. Er wolle nicht im Rahmen eines automatisierten Prozesses, also mit einer plumpen Masche, angebaggert werden. Schon gar nicht, und jetzt zitiere ich ihn wieder, von jungen, hippen, frisch, volljährig gewordenen Männern, es seien zumeist Männer, schreibt er, der schätzungsweise selbst Mitte, Ende 50 ist. Das mal zur Vorgeschichte. Wir haben hier zwei spannende Themen, denen ich wirklich immer wieder begegne. Das eine ist die Generationenfrage. Wer sagt hier wem was und darf in diesem Fall dem anderen das Du anbieten bzw. vorenthalten? Und das zweite, als Folge der Digitalisierung, die Automatisierung von Ansprache oder Prozessen, also im Grunde genommen das Thema Kommunikation, zwischenmenschliche Interaktion, die sich in Kommunikation ausdrückt. Und am Ende spitzt es sich auf ein menschliches Grundbedürfnis zu, das Bedürfnis nach Anerkennung für Lebenserfahrung, für Leistung, für das Dasein an sich. Und diese Anerkennung drückt sich nun mal in wertschätzendem Verhalten aus, kommunikativ also. Und wenn das ausbleibt, gefühlt zumindest, dann müpft das Ego auf. Und alle anderen Egos, die da mitschwingen, klatschen Applaus. Das ist sehr menschlich. Und im Rahmen dieses Austausches in diesem professionellen Netzwerk ist es auch sehr spannend und lehrreich, denn es zeigt schließlich deutlich, wie wir sein sollten, um einen guten Kontakt zu anderen potenziellen Kunden zum Beispiel aufzubauen. Und es zeigt damit auch, wie wir im Grunde genommen sein wollen. Echt nämlich. Nicht inszeniert und vom Ego getriggert, sondern integer und authentisch. Das persönlich finde ich sehr angenehm. Okay, wie gesagt, persönlich kann ich auch gut mit einem Du umgehen und ich respektiere das einfach, wenn jemand lieber gesiezt werden möchte. Da muss ich persönlich keine Grundsatzdebatte antreiben. Ich verstehe die Vor- und Nachteile, die Motive und Wünsche, die für oder gegen das Du bzw. sie ins Feld gejagt werden. Vielleicht liegt es daran, dass ich 2 Jahre in Kalifornien gelebt habe und früher einen Job hatte in einem internationalen Umfeld. Da haben wir den Großteil des Tagesgeschäfts ohnehin in Englisch kommuniziert und außerdem gab es in diesem Unternehmen ein offizielles, professionelles Du. Und tatsächlich ist es so, ich respektiere einen Menschen nicht mehr oder weniger, weil er einen einfachen oder sehr hohen Bildungsabschluss hat, mit wenigen Euronen zu leben vermag oder nicht weiß, wohin mit seiner Kohle, ob er Rang und Namen und Status in einem Unternehmen hat oder nicht. Ich betreibe, also ich nenne es immer so, eine konstruktive Respektlosigkeit. Ich bin einfach auch so erzogen worden. Meine Großmutter war Magd und hat ihren Großfürsten sozusagen geheiratet. Das war damals schon eine ganz schön verrückte Angelegenheit. Ich bin aber beeindruckt von Menschen, die Dinge leisten oder gewagt haben, die ich mir nicht zutrauen oder mich nicht trauen würde. Sie machen mich eher neugierig und ich frage sie am liebsten alles. Und ich glaube, das geht schon vielen so. Ich sehe in diesem Post, den ich zum Anlass für meinen, ganz spontan zum Anlass für meinen heutigen Podcast gewählt habe, am meisten so einen kulturellen Wandel, der die Generationen und ihr Selbstverständnis triggert. Es ist so eine Art Kampf um Berechtigung, um dieses Wir sind okay, so wie wir sind. Oder anders gesagt, die Angst oder Sorge vor Ablehnung. Die Sorge davor, dass Neues kommt und man kann es nicht einschätzen. Und die Sorge andererseits davor, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Doch es liegt nun mal in der Natur des Menschen zu wachsen. Übrigens gibt es schon ein Wording für diese Thematik und diese Haltung, die in den Medien viral ging. Hast du mal von diesem Okay Boomer gehört? Diese Aussage gilt ja als schnippische Antwort der Millennials gegen die Generation Baby Boomer und geisterte, wie gesagt, durch die Medien. Schon wird gefragt, ist das der Jargon der Jüngeren oder etwa Altersdiskriminierung? Ich packe mal den Link zu so einem Beitrag, der das näher beschreibt, in die Shownotes meines Podcasts. Ja, ich finde es in dem Zusammenhang wichtig, mal so einen ganz kurzen Exkurs zum Thema Generationenkohorten zu wagen. Und ich weiß natürlich, dass auch das wird kritisch gesehen. Und ich mache das bewusst sehr klischeehaft oder plakativ, indem ich Klaus, der 56 ist, den Vertriebsleiter zusammenpacke mit Magnus, der 26 ist und der selbstständiger Berater ist. Also der Vertriebsleiter, der sich mokiert darüber, dass der hippe Berater am Flughafen seinen Kunden duzte und das Hemd aus der Hose hing. Für Klaus, den Babyboomer, gilt laut verschiedener Studien, die sich mit den Generationenthemen beschäftigt haben und Arbeit in dem Zusammenhang folgendes. Für ihn zählt Arbeitsplatz Sicherheit. Ach so, übrigens, Klaus ist geboren so zwischen 1955 und 1965. Da gibt es so ganz leichte Varianzen, aber das nehmen wir jetzt mal als gegeben an. Also zurück. Für Klaus ist Arbeitsplatzsicherheit ganz wichtig und hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also da geht es um das Bewahren von. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre oder gar Work-Life-Balance hält Klaus für weniger wichtig. Generell ist Arbeit ein hohes Gut. Und den Begriff des Workaholics hat Klaus und seine Generation sogar mitgeprägt. Und eine Weile war man darauf sogar so ein bisschen stolz, bis man dann eines Besseren belehrt wurde. Als Babyboomer ist Klaus zwar teamorientiert und dabei sehr auf seine Karriere fokussiert und er wollte immer eine Führungsposition haben. Danach strebte er. Er will gebraucht und wertgeschätzt werden für das, was er kann und schließlich jeden Tag leistet. Kommen wir zu Magnus, den sogenannten Millennial. Die Millennials sind geboren zwischen ungefähr 1980 und 1994. Also, für Magnus, ist es nicht so wichtig, in eine Führungsposition zu gelangen. Er mag nämlich flache Hierarchien lieber und er steht auf Vernetzung und Teamwork. Und statt sich auf weitgestreckte Karriereziele zu fokussieren und einen sicheren Arbeitsplatz anzustreben, ist er Meister der Projektarbeit. Magnus hat hohe Ansprüche an sein Freizeitleben und an sein Privatleben. Er will sich sehr gern an seinem Arbeitsplatz wohlfühlen und er will Arbeit und Leben auch nicht mehr strikt trennen, sondern lieber verbinden. Privates während der Arbeitszeit zu erledigen gehört genauso in dieses Konzept wie in der Freizeit zu arbeiten, wenn es nötig sein sollte oder Spaß macht. Am liebsten arbeiten Leute wie Magnus mit Leuten zusammen, mit denen sie auf der gleichen Wellenlänge sind. Fleiß und Ehrgeiz sind ihnen dabei sehr wichtig. Wenn wir uns das so vor Augen führen, dann wundern wir uns doch nicht wirklich über Befindlichkeiten oder Unverständnis zwischen Klaus und Magnus, die auftreten und die sich nur an so einem Post wie den ich hier eingangs aufgeführt habe, deutlich machen. Wenn wir allein diese beiden Punkte rausnehmen, ne, Klaus, der sagt, eine angenehme Arbeitsatmosphäre oder Work-Life-Balance halte ich für weniger wichtig. Und im Gegenzug Magnus, der sagt, am liebsten arbeite ich mit anderen Leuten zusammen, mit denen ich auf der gleichen Wellenlänge schwebe. Also da sieht man schon, dass so in der Beziehung und in der Bedeutung von Mensch oder Leistung ein ganz anderes Selbstverständnis da ist. Und in dem Zusammenhang finde ich es sehr spannend und nur folgerichtig, was sich tut im Kontext Führung und dass es dort ganz viele neue Ideen und Leitbilder und Erwartungen gibt und dass die sogenannte Selbstführung da nur eine ganz, ganz große Rolle spielen kann und sogar Voraussetzung dafür ist, zum Beispiel generationale Teams zu führen. Sich selbst führen zu können, heißt andere führen zu können und von anderen gefolgt zu werden. Ja, also, Selbstführung gilt als soziale Kompetenz, besonders im Führungskontext. Natürlich äußert sich das auch im Privatleben und im Hochleistungssport. Im Übrigen ist es sowieso ein sogenannter Top-Skill. Selbstführung ist einerseits die Voraussetzung also für wirkungsvolles Leadership, für eine gelingende Zusammenarbeit in, wie es heute so schön heißt, agilen Kontexten. Und Selbstführung führt dazu, dass man intrinsisch motiviert, sich selbst positiv beeinflusst und Leistung erbringt. Und dabei geht es immer auch um das Wie. Also wie arbeite ich? Die Fähigkeit zur Selbstführung setzt in meinen Augen eine reife, reflektierte Persönlichkeit voraus. Und damit meine ich nicht zwingend das Alter. Reflektiert und reif bedeutet, dass man unter Umständen bei Zielkonflikten erkennt, was der eigene Anteil daran ist. Oder man sieht die Chancen und die Zusammensetzung des Treibstoffs, geht es um Opportunität oder Nachhaltigkeit, Eitelkeit oder Gemeinwohl. Man kann also eher aus der Situation heraustreten und das aus so einer Metaebene anschauen, differenzieren, gewichten, bewerten und dann seinen Beitrag dazu leisten. Ich würde eine Person, die sich selbst führen kann, so beschreiben. Sie oder er zeigt eine klare Haltung, ist berechenbar und zeigt sich menschlich. Vielleicht sogar herzlich, auf jeden Fall aber annähernd nahbar. Er oder sie trägt Verantwortung aus einer inneren Größe heraus. Und diese Person ist eine echte Persönlichkeit, die nicht nur viel drauf hat, sondern auch noch richtig sympathisch dabei ist. Und so eine Persönlichkeit inspiriert andere einfach sehr. Sie dürfte auch recht zufrieden mit ihrem Leben sein. Ja, Selbstführung hat mit vier Aspekten zu tun, von denen will ich dir noch kurz erzählen. Der erste ist Bewusstheit. Warum ist es wichtig? Durch Bewusstheit und Achtsamkeit nehmen wir unsere Bedürfnisse wahr und wir gewinnen Klarheit darüber, wie wir mit uns selber umgehen. Und darin zeigt sich unter anderem unser Selbstwert. Unsere Ziele sind damit ein starker Motor, weil sie auch von klaren Werten getragen werden. Der zweite Aspekt ist die Wirksamkeit. Wir zeigen und fühlen uns verantwortlich für unser Handeln, Denken und Fühlen. No Opferrolle whatsoever. Wir reflektieren tatsächlich unsere Strategien und stellen uns möglichen Blockaden oder Ängsten und sind dabei mutig, weil das Ziel ist sozusagen die Selbstbefreiung von diesen Dingen. Und wir wissen auch, Veränderung findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Der dritte Punkt ist Motivation. Wir identifizieren neugierig und offen unsere Motivationen und Motive. Was treibt uns wirklich an und was bremst uns aus? Und wen beeinflussen wir, womöglich ungewollt, mit unseren Strategien? Der letzte Punkt ist die Belastbarkeit. Ich glaube, das ist einer, der auch sehr unterschätzt wird, gerade von sogenannten High-Performern, die ja meistens ein ziemlich hohes Leistungsmotiv haben. Also zum Thema Belastbarkeit. Selbstverantwortung bedeutet auch, dass wir unsere sogenannten Stressoren kennen und dass wir wissen, wie wir diese ollen Energievampire ausschalten können, beziehungsweise welche Energiespender uns gut tun. Wir wenden Strategien, die wir erprobt haben, ganz bewusst an und wir entwickeln sie auch weiter. Und nicht zuletzt, wir trainieren unsere mentale Stärke, diszipliniert und wohlwollend. Ja, zusammengefasst würde ich sagen, sich selbst zu führen heißt also maßgeblich auch, sich selbst zu kennen. Und zwar mit allen Stärken und Schwächen oder Entwicklungsfeldern, wie wir Coaches es ja so gerne positiv verklausulieren, mit unseren persönlichen Absonderlichkeiten und Befindlichkeiten. Und dann haben wir die Verantwortung und die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Wollen wir uns weiter über Magnus ärgern, ihm zeigen, wo der Hammer hängt, oder an unserem Selbstbild als reife Persönlichkeit arbeiten? Wollen wir daran wachsen und eine noch bessere Führungskraft werden, zum Beispiel? Ob das am Ende bedeutet, dass wir uns duzen oder siezen lassen möchten, ist unerheblich. Denn das ist lediglich eine äußere Erscheinung der inneren Arbeit. Genauso wie der Umgang mit Verkaufsangeboten, die wir vom Stil her blöd, unattraktiv oder falsch finden. Ja. Das war mein Freitagsthema für dich. Und was können wir unterm Strich feststellen? All diese Themen, mit denen wir so im täglichen Business konfrontiert werden, ob uns jemand anspricht auf eine Art, die wir doof finden, oder ob wir plötzlich Mails bekommen und noch ein Reminder, noch einer, der uns gehörig auf die Füße geht und was wir befremdlich finden. Wir können es einfach in so einen Entwicklungskontext packen und sagen, im Moment ist da draußen so viel Try and Error und unterstellen wir doch einfach mal, dass jeder und jede versucht es nach bestem Wissen und Gewissen zu tun und sich auch ausprobiert. Und da können wir Position beziehen und sagen, das gefällt mir so, das mag ich nicht. Und einfach gemeinsam lernen. Und tatsächlich auch immer feststellen, wo sind wir eigentlich im Rahmen dieses Prozesses? Also halte ich an alten Dingen fest, weil mich die neuen einfach unangenehm finde oder weil sie in mir vielleicht auch irgendwie einen Stress oder eine Angst auslösen oder erwarte ich zu viel und denke, es müsste alles viel, viel schneller gehen und die anderen sind blöd, weil sie nicht so schnell mitziehen. Ich finde, dem dürfen wir uns durchaus stellen und widmen und da zu so einer Conclusio kommen und sagen, dazu bekenne ich mich und ich verstehe auch, das ordentlich zu kommunizieren, also konstruktiv, ohne mein Gegenüber zu verprellen oder einfach Machtpositionen wahren zu wollen und so weiter. Ja, mich interessiert tatsächlich, welche Erfahrungen du damit gemacht hast oder machst. Und was dich da vielleicht ärgert oder beflügelt, ich glaube, dass wir nur eine Chance haben, mit diesem ganzen Thema der generationalen Fragen klarzukommen, wenn wir wirklich neugierig aufeinander sind und uns um Verständnis bemühen und wirklich verstehen wollen. Das geht nur durchs Fragen, durchs Zuhören und durch Neugierde auf Andersartigkeit. Okay, jetzt höre ich aber auf, denn ich merke diese Episode heute, ich bin hier wirklich ins Quatschen und fast schon Dozieren gekommen. Es tut mir leid, aber ich finde diese Themen hochspannend im Moment. Und deswegen danke ich dir, wenn du bis hierher wirklich zugehört hast. Es ist ja schon wieder Freitag. Manchmal ist es echt zum Verrücktwerden oder wie schnell die Wochen ins Land ziehen und deshalb schaffe ich es auch nicht immer, meinen Podcast, wie ich ursprünglich mal geplant hatte, alle 14 Tage für dich zu produzieren, obwohl ich gebe zu, es macht mir riesig viel Spaß. Vielleicht sollte ich meine Prioritäten überdenken und meine Selbstführungskompetenzen weiter ausbauen. Also nochmal, herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du mir bis hier deine Zeit geschenkt hast. Und ich weiß, meine Episode ist wieder better done than perfect. Aber ich hoffe, sie hat dir gefallen. Du ziehst etwas für dich raus und dann gib mir gerne Bescheid. Oder erzähl mir auch von deinen Wünschen, was ich in diesem Podcast mal für dich bringen und hinterfragen könnte. So, und bevor ich jetzt wirklich gleich Tschüss sage, möchte ich dich noch an Astrid Lindgrens kluge Einladung erinnern. Wer mich schon häufiger gehört hat, der weiß, was jetzt kommt und freut sich hoffentlich so. Die kluge Astrid Lindgren hat gesagt. Und dann muss man ja immer noch Zeit haben, einfach mal dazusitzen und vor sich hinzuschauen. Für heute an diesem Freitag sage ich also Tschüss und wünsche dir ein gutes, erholsames Wochenende. Bis ganz bald, deine Cornelia.